Ja, mein Name ist Erhard Einluft. Ich war 12 Jahre Pastor in der Kitzinger Gemeinde, die ja eine Tochtergemeinde von der Würzburger Gemeinde war. Und seit 2015 bin ich im Ruhestand. Ja, das Thema, was wir von Jesus bei Versuchung lernen können. Ich möchte sehr stark den Blick auf das lenken, was Jesus uns dabei beibringen möchte. Ich sah vor kurzem eine Sendung vom Nachtcafé, vielleicht kennt der eine oder andere, vom 22.03. dieses Jahres, mit dem Thema, wie zeitgemäß ist die Kirche? Ich habe da über einen Moderator gestaunt, muss ich sagen. Der Moderator Michael Steinbrecher, der die Sendung moderierte, fragte den Moderator Harald Schmidt, Sie sagen, aus der katholischen Kirche kann man nicht austreten. Warum? Er, ich habe als Hilfsorganist viele Choräle begleitet. Wir sind nur Gast auf Erden, wandern ohne Ruhe, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Das heißt, für diese relativ kurze Spanne hier, sich nun übermäßig kritisch zu gebärden, also auszutreten aus der Kirche, kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Und er sagte dann, wenn es dann zum Ende geht, dann schreien sie doch alle nach dem Pfarrer. Was ich interessant fand, dass er diesen Blick da hatte, im Blick auf die Ewigkeit. Er sagt, das, was wir hier leben, ist doch eine relativ kurze Zeit. So hat Paulus das auch einmal ausgedrückt, dass unsere Leiden kurz sind gegenüber der Herrlichkeit in Gottes Ewigkeit. Ich muss gestehen, ich hatte von Harald Schmidt diesen Hinweis nicht erwartet, war etwas erstaunt. Wer an Jesus glaubt, der kennt sicher Zeiten, in denen die Beziehung zu Jesus nahe ist, wo man den Eindruck hat, Jesus ist jeden Tag mit dabei und alles ist gut. Und er kennt aber auch Zeiten, wo das so ein Auf und Ab geht, wo es auch die Entfernung zu Jesus da ist, wo das weniger gut ist. Ich denke, das gehört zu jeder normalen Beziehung, dass die mal näher ist und mal entfernter ist. Und sobald das so ein bisschen weiter weg ist, dann kommen so Gedanken, sorgt Gott wirklich gut für mich? Warum erhört er denn mein Gebet nicht? Oder vielleicht mal ganz weit weg, vielleicht wäre mein Leben ohne Gott erfolgreicher. Wir wollen uns heute Nachmittag einmal näher anschauen, wie Jesus mit diesen Glaubensprüfungen umging und was wir davon lernen können. Jesus wurde in die Wüste geführt vom Heiligen Geist und fastete 40 Tage und 40 Nächte. Und dann kamen Glaubensprüfungen. Der Teufel wollte ihn in dieser Zeit von Gott abbringen. Und er hatte eine ganz große Chance, in der Zeit konnte er ganz viel erreichen. Wenn er Jesus abgebracht hätte von Gott, dann hätte er ganz vieles verhindert. Aber von Jesus können wir lernen, die Anfechtungen Satans, denen zu begegnen und sie abzuwehren. Ich möchte drei Punkte besonders hervorheben, die mir aufgefallen sind. Der Teufel setzt bei Anfechtungen bei Jesus an, erstmal bei den Bedürfnissen, die er hat. Er sagt, du hast doch Hunger. Wenn Gott dich liebt, dann muss er dafür sorgen, dass du satt wirst. Der könnte sogar aus diesen Steinen Brot machen. Das Zweite, er setzt an bei der Erwartung im Blick auf Wunder und Bewahrung. Wenn Gott wirklich Wunder tun kann, dann kann er das auch tun, wenn du, Jesus, von der Tempelzinne runterspringst. Und dann wissen alle Leute, du bist wirklich Gottes Sohn. Und er setzt als Drittes ein bei der Verlockung nach Reichtum und Macht. Warum soll es unbedingt der Glaube sein, der meinem Leben Sinn verleiht? Es gibt doch noch andere Möglichkeiten, dieses Leben interessanter zu gestalten. Und wenn man mal ganz viel Geld hat, Multimillionär ist, dann wäre doch das Leben so viel leichter. Zu dem ersten, sorgt Gott wirklich für mich? Das ist die Versuchung. Sorgt Gott wirklich für mich? Ich lese aus Matthäus 4 zunächst die Verse 3 und 4. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Am Ende der langen Fastenzeit sagt der Satan zu Jesus, du brauchst etwas zu essen, Gott muss es dir geben. Wenn er dich als seinen Sohn liebt, dann gibt er dir auch, was du brauchst. Gut, wer einmal ein bisschen längere Zeit gefastet hat, der weiß, so nach ein paar Tagen lässt meistens das Hungergefühl ein wenig nach. Aber es kommt immer mehr dann auch die Schwäche und es dreht sich oft, die Gedanken drehen sich ums Essen. Jesus wusste, dass er was nach dieser langen Fastenzeit was zu essen brauchte. Ist es nicht richtig, dass wir daran die Liebe Gottes messen, dass er uns das gibt, was wir brauchen? Und das ist unterschiedlich. Der eine sagt, ich bin arbeitslos. Warum gibt mir Gott keine neue Arbeit? Ich habe doch darum gebetet. Der andere sagt, ich bin krank. Warum macht Gott mich trotz Gebet nicht wieder gesund? Es gibt noch viele andere Anfechtungen im Blick auf unsere Bedürfnisse. Einer sagt, warum gibt Gott mir nicht den richtigen Partner? Ich bete doch schon so lange darum. Und Gott weiß doch, dass ich nicht alleine bleiben kann. Ich brauche jemand. Oder wenn es darum geht, um Charakterschwächen, Probleme. Ich bin jähzornig und ich bete darum, aber Gott nimmt mir den Jähzorn nicht. Ich habe mit Süchten zu kämpfen und eigentlich müsste ich doch beten und dann wäre alles in Ordnung. Warum hilft Gott mir da nicht heraus? Das sind doch Grundbedürfnisse in meinem Leben. Ich habe schon so oft gebetet und Gott hat nichts getan. Hier geht es oft um ein ehrliches Ringen mit Gott. Was entgegnet Jesus dem Satan? Ich sage es mal mit meinen Worten, was Jesus entgegnet. Was ich wirklich brauche, das gibt mir Gott. Es sind die Worte aus seinem Mund. Er redet mit mir. Dieses Grundbedürfnis, mit Gott Gemeinschaft zu haben, das steht bei mir an erster Stelle. Natürlich lebt der Mensch auch vom Brot und braucht Nahrung und hat andere Grundbedürfnisse. Aber zuerst brauche ich nur Gottes Zuwendung. Das ist ein großer Schutz in Versuchungen, das zu wissen, das Erste und Wichtigste, was ich brauche, das gibt Gott mir. Wenn auch die Bedürfnisse unterschiedlich sind von uns. Der eine braucht mehr Gemeinschaft, der andere braucht mehr Abenteuer, andere brauchen bestimmte Gegenstände, Maschinen oder sich mit Zahlen beschäftigen. Bedürfnisse sind ganz unterschiedlich. Jesus erklärt nicht, warum Gott ein Grundbedürfnis nicht erfüllt. Aber er sagt hier, die Hauptsache ist, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut, ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. sagt, ich habe Gemeinschaft mit Jesus, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Das genügt mir. Die Befriedigung der Bedürfnisse steht bei Paulus nicht im Mittelpunkt. Er sagt, Jesus macht mich fähig dazu. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel, dieser Versuchung zu widerstehen. Jesus stellt die Bedürfnisse hinten an und die Gemeinschaft mit Gott oben an. In Lukas 12, Vers 15 lesen wir, da sagt Jesus, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Das ist auch so eine Fehlrichtung, zu sagen, ich brauche viel Besitz. Daraus gewinnen wir unser Leben nicht. Wir verstehen es oft nicht, wenn Gott Grundbedürfnisse nicht erfüllt. Natürlich geschieht es auch, dass wenn wir beten, dass wir Gebetserhörungen haben und dass Gott auch unsere Bedürfnisse erfüllt. Aber die Versuchung kommt ja gerade da, wo er sie nicht erfüllt. Also das Erste, was wir von Jesus lernen können, wenn die Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben an erster Stelle steht, dann kann uns Satan bei den Grundbedürfnissen nicht mehr anfechten. Es geht weiter, Vers 5 bis 7. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wenn Gott kein Wunder tut, dagegen steht, Jesus gibt ewiges Leben. Bist du Gottes Sohn, dann tue etwas wirklich Großes und lass Gott dabei ein Wunder tun. Dann werden alle Leute sagen, das ist Gottes Sohn. Stürz dich von der Zinne des Tempels hinunter. Wenn du vorher betest, wird Gott handeln müssen. So ist die Anfechtung Satans. Im Hebräerbrief steht einmal, dass Jesus durch sein Leiden Gehorsam lernte. Er musste durch viel Leiden durch. Aber manchmal sieht es so aus, wenn Gott doch Wunder tut, dann können wir uns das doch alles ersparen. Ich habe mal gehört, dass es von Amerika her ein sogenanntes Wohlfühlevangelium gibt, dass dort verkündigt wird, wenn du richtig glaubst, dann erfüllt Gott dir alle deine Wünsche. Schön wär's. Aber das sehe ich in der Bibel nicht. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Das ist ein falsches Evangelium. Gott erhört Gebete, aber immer dann, wenn es von seiner Seite her dran ist. Gott hat durch Jesus viele Wunder getan. Er hat Blinde sehend gemacht, Lahme gehend, sogar Tote auferweckt. Aber so etwas, dass Jesus ihn zwingt, du musst mich jetzt beschützen, wenn ich von der Tempelzinne springe, das wäre nicht in Ordnung gewesen. Er hätte seinen himmlischen Vater herausgefordert. So wie die schriftgelehrten Pharisäer spotteten, als Jesus am Kreuz hing. Markus 15, Vers 31 und 32. Anderen hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom Kreuz hinunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben. Wir können vieles nicht verstehen, was Gott tut. Eine junge Mutter, Frau eines Pastors, starb bei einem Autounfall, als sie als Diabetikerin in Unterzuckerung kam und gegen einen Pfahl prallte. Die kleine Tochter hat den Unfall überlebt. Warum? Warum greift Gott hier nicht ein? Das ist eine starke Waffe des Teufels, dass er uns an der Stelle anficht. Warum tut Gott nichts? Er muss doch hier handeln. Und hier bei Jesus wird der Satan noch ganz fromm. Er zitiert Psalm 91, Vers 11. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du an keinen Stein stößt. Der Satan hält Gott Verheißungen vor und sagt, du hast doch versprochen, du musst es tun. Doch Gott tut auch so etwas. Er bewahrt auch, aber nicht immer und überall. Gott kann uns bewahren, sodass Menschen staunen und sagen, du musst einen Schutzengel gehabt haben. Wir sind heute wieder an der Stelle vorbeigefahren, wo mich dieser Spiegel zu Hause immer daran erinnert. Bei der Auffahrt zur A3, beim Bibelriederkreuz, hat mich ein LKW-Sattelschlepper mit dem Auto an die Leitplanke rangedrückt. Das ist der Spiegel, zeigt mir, was da passiert ist. Mir ist nichts geschehen. Gott hat mich bewahrt. Das gibt es ja auch. Das ist die andere Seite. Dass Gott bewahrt, wo man denkt, wie kannst du da nur, das Auto hatte Totalschaden, aber mir war nichts passiert. Gott kann uns bewahren, sodass wir staunen. Das, was Jesus dem Satan hier entgegenstellt, ist das, ich vertraue meinem himmlischen Vater. Ich teste ihn nicht. Ich stelle ihn nicht auf die Probe. Ein solcher Sprung von der Tempelzinne wäre die falsche Haltung gegenüber Gott. Ich darf Gott nicht zwingen, etwas zu tun. Im Ruhrgebiet sagte mir ein Mann einmal, in der Bibel steht doch, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. 1. Johannes 5, Vers 14 steht das. Wenn ich um die Bekehrung von Menschen bitte oder für Heilung von Menschen bitte, dann entspricht das doch dem Willen Gottes. Dann muss doch Gott handeln. Nein, das stimmt nicht. Das ist leider falsch. Wir können Gott niemals zwingen. Jesus antwortet dem Teufel, das steht in 5. Mose 6, Vers 16 und 17, stellst seine Geduld nicht auf die Probe, wie er es bei Massa getan habt. Gehorcht seinen Befehlen, beachtet sorgfältig die Gebote und Weisungen, die er euch gegeben hat und tut, was er für recht und gut erklärt. Was war geschehen? Die Israeliten hatten kein Wasser in der Wüste und sie sagten, ist der Herr mitten uns, unter uns oder nicht? Haben wir einen starken Gott oder nicht? Der muss uns doch jetzt helfen. Gott hilft den Israeliten, aber er sagt, das war nicht in Ordnung. Ihr dürft mich nicht prüfen, ihr dürft mich nicht zwingen. Ich habe schon manchmal so einen Tipp gehört von Christen, die gesagt haben, du musst beim Beten schon dafür danken, dass Gott das Gebet erhört hat. Dann sieht Gott deinen großen Glauben und erhört auch dein Gebet. Ich sehe an der Stelle auch so einen Trick, um Gott zwingen zu können. Warum sollte Gott ein Gebet, was ich in kindlichem Vertrauen zu ihm spreche und sage, Herr, bitte hilf du mir, nicht genauso erhören, wie wenn man vorher dafür dankt, dass es geschehen ist. Und außerdem, wenn ich dafür danke, dass es geschehen ist, dann lüge ich ja eigentlich. Es ist ja noch nicht geschehen. Gott zwingen geht nicht. Vertrauensvoll uns an den himmlischen Vater wenden. Ich habe mir mal die Frage gestellt, würdest du eigentlich noch glauben, wenn Gott in deinem Leben kein Wunder mehr tun würde? Keine Gebetserhörung. Und ich habe für mich gesagt, wohin soll ich sonst gehen? Bei Jesus finde ich ewiges Leben. Auch dann würde ich weiterhin an ihn glauben. Dabei muss ich sagen, was ich erlebe in den letzten Jahren, ist schon auch ein Wunder. Wir hatten das Thema Wunder mal in der Bibelstunde in Kitzingen. Und ich habe dann gefragt, wer hat denn so Wunder bei sich mal erlebt. Dann sagte meine Schwiegertochter, Erhard, du bist für mich ein Wunder. Vor 9 Jahren wurde bei mir Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Ich hatte eine sehr schwere Operation und es konnte alles entfernt werden. Ich war erleichtert, jetzt ist der Krebs aus dem Körper. Vor 5 Jahren kam dann die nächste Diagnose, Lymphdrüsenkrebs. Und dann sagte der Onkologe zu mir, dieser Krebs ist nicht heilbar. Man kann ihn behandeln, aber heilbar ist er nicht. Ja, ich stehe immer noch da. Die letzten Wochen kamen 3 Chemos, weil der Krebs zurückgekehrt war. Aber Gott hat mein Leben immer wieder erhalten. Ich erlebe das ganz oft auch als Wunder, die Gott tut. Bei 2 Chemos war es so, dass ich einen Schock am Anfang hatte durch ein Medikament. Und dann hat die Gemeinde mitgebetet, lass doch diesmal beim 3. keinen Schock entstehen. Und es war so. Ich habe gestaunt, wie Gott einfach auch Gebete erhört. Satan benutzt das als Waffe, dass er sagt, wenn Gott Wunder tun will, dann muss er es jetzt auch machen. Nein, er muss es nicht machen. Aber wir dürfen ihn bitten und wir dürfen auch erleben, dass er Gebete erhört. Und da geht es darum, dass wir unserem himmlischen Vater vertrauen. Satan hat noch eine Waffe gegen Jesus eingesetzt, die zunächst plump und direkt erscheint. Die Verse 8 bis 11 in Matthäus 4. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Ohne Gott erfolgreicher und glücklicher? Nur mit Gott gelingt ein erfülltes Leben. Hiob war ein Mann, den wir im Alten Testament begegnen, der viele Glaubensprüfungen durchmachen musste. An einem Tag verlor er seine Kinder und seinen gesamten Besitz. Und dann wurde er auch noch krank. Er saß in einem Aschehaufen und kratzte sich mit einer Scherbe. Und dann sagte seine Frau zu ihm, Hiob 2, Vers 9 kann man das lesen, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Im Allgemeinen sollen ja die Männer auf die Frauen hören. Aber in dem Fall ist es gut, dass Hiob das nicht tat. Seine Antwort war eine ganz andere. Er sagte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es war verständlich, was die Frau ihm vorhielt. Was hast du denn eigentlich noch vom Glauben? Auch das ist eine gewaltige Versuchung. Was hast du denn davon? Immer in die Kirche zu rennen, in der Bibel zu lesen. Was hast du davon? Die Anfechtung kann da ansetzen, wo der Glaube eine Belastung wird, wo wir es als Belastung oder auch als Einengung empfinden. Ein junger Mann erzählte mir, der aus dem Elternhaus kam, wo die Eltern überzeugte Christen waren, dass er während der Bundeswehrzeit dem christlichen Glauben und der Gemeinde den Rücken gekehrt hatte. Er sagte, ich stellte fest, dass außerhalb von christlichen Gemeinden es auch gute Freunde gibt und die waren vor allen Dingen nicht so eng wie die Christen, die ich zu Hause kennengelernt hatte. Die Verlockung, ein freieres Leben führen zu können als die Schmalspur-Christen, hatten diesen jungen Mann abgebracht vom Glauben. Ich erzähle das hier, weil ich auch weiß, er hat nachher wieder die Kurve gekriegt. Aber da setzt der Satan immer wieder auch ein bei seinen Versuchungen. Es gibt so viel Schönes. Natürlich darfst du das als Christ nicht. Oder er sagt, du solltest vielleicht erst mal etwas vom Leben haben. Fromm werden kannst du ja immer noch später, wenn du alt bist. Satan macht einen verlockenden Vorschlag. Du, Jesus, brauchst dich nicht zu quälen mit deinem öffentlichen Auftritt, vor allem nicht mit deinem Tod am Kreuz, mit allem, was damit verbunden ist. Ich gebe dir gerade alles frei Haus, ohne dass du was machen musst. Du musst nur vor mir niederfallen. Manchmal kommt es bei diesen Anfechtungen nicht zum Handeln. Aber manchmal wandern unsere Gedanken ab. Das wäre doch schön, mal Millionär zu sein und alles tun zu können, was man will. Reich zu sein und sich jeden Wunsch zu erfüllen. In Baden-Baden sagte mir einmal ein Unternehmer, als ich noch kein Christ war, habe ich betrogen. Ich fuhr einen Porsche und wenn du mir gesagt hättest, ich brauche morgen 10.000 D-Mark, das war noch zu D-Mark-Zeiten, dann wäre das für mich kein Problem gewesen. Jetzt bin ich Christ, ich fahre ein altes Auto und muss ständig schauen, dass mein Geschäft nicht noch existiert, dass es nicht untergeht. Da ist eine Versuchung da, eine Verlockung. Jeder, der schon mal Lotto gespielt hat oder bei einem Gewinnspiel von mehreren tausend Euro mitgemacht hat, der weiß, wie leicht der Mammon, der Gott des Geldes, uns verführen kann. Gut, Reichtum kann auch für Christen ein Geschenk Gottes sein, was sie auch für Gott einsetzen und anderen auch helfen. Aber es kann auch zur Anfechtung werden. Jesus setzt dem Satan entgegen, ich will alleine Gott dienen. Er sagte zu einem anderen Zeitpunkt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Das steht in Lukas 9, Vers 24 und folgende. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert? Der Satan betrügt uns damit, dass er uns vorspiegelt, dass wir wirklich etwas Tolles bei ihm gewinnen können. Wie oft ist es schon so gewesen, dass Lottomillionäre nach einiger Zeit alles Geld ausgegeben haben, es ist irgendwie Sand zwischen den Fingern zerronnen und sie stehen da vor Existenzproblemen. Jesus sagt uns, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann geben wir es zwar hin, aber wir gewinnen es auch dadurch. Wir gewinnen ewiges Leben. Wir retten unsere Seele. Und er hält dagegen, was kannst du denn gewinnen, selbst wenn du die ganze Welt gewinnen würdest? Das ist die Anfechtung Satans. Er bietet uns die ganze Welt an mit allen Herrlichkeiten. Jesus hält in allen Anfechtungen durch, in seinem Vertrauen zum himmlischen Vater. Und das können wir von ihm lernen. Bei allen drei Anfechtungen, die Satan mit denen er versucht, Jesus umzustimmen, kommt immer so diese Frage im Hintergrund, meint Gott es wirklich gut mit dir? Wenn wir da antworten können, ja, ich weiß, Gott meint es gut mit mir, dann brauchen wir vielleicht kein Tintenfass, wie Luther das gehabt hat, was er zum Satan, zum Teufel hingeschleudert hat, sondern wir haben einen Schutz für die Anfechtung. Aber der größte Schutz, den wir noch haben, ist der, dass Jesus selbst bei uns ist. Er hat die Anfechtungen durchgemacht, er kennt sie und er hilft uns auch auf Schritt und Tritt, wenn wir in Anfechtungen geraten. Immer so viel zum Thema.